Amen. Amen. Ja, Vater, wir danken dir für diese Zeit der Gemeinschaft mit dir und mit deinem Sohn Jesus Christus und mit allen Heiligen. Du hast uns zusammengerufen. Du willst uns erscheinen. Du hast uns erwählt und bestimmt, einen Vorsatz mit dir auszuführen. Wir geben dir unser Herz. Reinige es und fülle es mit dir, Herr. O Herr, wir sagen, wir lieben dich von ganzem Herzen. Nicht nur mit Worten, mit unserem ganzen Herzen und unserem ganzen Wandel, Herr. Wir wollen dir gefallen in allem, was wir tun. Dass dein Werk erfüllt wird und vollendet wird. In dieser Zeit mit uns allen. O Herr, wir lieben ja dich. Wir loben dich, Herr. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, das Lied 622. Da habe ich eine Strophe etwas verbessert. Nur ein Wort. Strophe 4 heißt es, sein Plan muss doch gelingen. Ich habe drüber geschrieben, sein Plan wird doch gelingen. Das ist sehr viel entspannender. Sein Plan wird mit uns gelingen. Das glauben wir. Und der Herr wird nach unserem Glauben tun. Und was wir glauben, das haben wir. Sein Plan wird gelingen. Wir haben die letzten Konferenzen, die letzten beiden, ein gemeinsames Thema gehabt. Erinnert ihr euch noch? Vor einem Jahr war das Thema der Wiederaufbau des Hauses Gottes im Buch Esra. Und ein Punkt hat uns dort sehr berührt. Das hat sich durchgezogen bis zur Frühjahrskonferenz. Das war der Punkt, dass der Herr der Eckstein ist, der alles zusammenhält, alles ausrichtet, alles bestimmt, der einzige und alleinige Maßstab ist im Bau des Hauses Gottes. Dieser wunderbare Eckstein, der in Gottes Augen sehr kostbar ist und auch für uns sehr kostbar ist. Und in nächste Konferenz war im Frühjahr und da ging es auch um den Wiederaufbau des Hauses Gottes und dort wurde besonders auch der Geist betont. Wie der Herr als der Geist heute diesen Bau ausführt. Heute haben wir eine Überschrift, die heißt der Herr baut seine Gemeinde in Liebe. Es geht immer noch um den Bau. Denn das ist schlechthin das Werk, was uns die Bibel offenbart. Von Anfang bis zum Ende, wo es erfüllt ist. So, wir haben hier den Herrn, wir haben seinen Bau und wir haben die Liebe. Was wollen wir betonen? Ich denke auch, ich rede ein bisschen mit Betonung auf die Liebe Gottes. Weil wir heute näher an der Wiederkunft des Herrn sind, als zu jeder anderen Konferenz vorher. Und was wichtig ist, und vielleicht die wichtigste Vorbereitung, das ist unsere Liebe zum Herrn. Unser Herz voller Liebe, das den Herrn als Bräutigam erwartet. Das ist sehr wichtig. Ohne Liebe ist alles wertlos für Gott. Alles Weissagen, alles Erkenntnis, alles ist wertlos und zählt gar nichts, wenn die Liebe fehlt. Und das Erste, was der Herr einmal gesagt hat, als er 7 Gemeinden beurteilt hat, und angeschaut hat, was ist der Zustand, Wie bauen Sie? Wie gehen Sie mit mir um? Wie leben Sie? Was ist Ihr Zeugnis? Wie scheinen Sie? Hat er eine Gemeinde gefunden. Oder gleich als erste eine Gemeinde erwähnt, die Gemeinde in Ephesus, die er erst einmal für ihre guten Werke gelobt hat. Dann sagt er, ich habe etwas gegen dich. Du hast die erste Liebe verlassen. Denke daran, du bist gefallen. Und so wirst du nicht vollendet werden. Sogar weggestoßen. Tu Buße. Und Geschwister, in der letzten Zeit sagt der Herr ausdrücklich, es ist eine Zeit in Matthäus 24, Vers 12. Da sagt er doch, Vers 11, viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Diese Erfahrung ist doch auch uns nicht fremd. Wie leicht kann eine Liebe erkalten? Aber die Liebe soll brennen bis zum Schluss. Eifern bis zum Schluss. Deswegen ist es nötig, besonders in dieser letzten Zeit, über die Liebe zu sprechen. Die Liebe, die mit Gottes Vorsatz zu tun hat, die wir gelesen haben im Epheserbrief. Das große Geheimnis Gottes. Und seinem Vorsatz mit uns Menschen, die er erwählt hat, von vor Grundlegung der Welt. Und all das hat seinen Ursprung in Gott, der Liebe ist. Gott ist Liebe, wird ausdrücklich mehrmals gesagt. Und zwar von einem Bruder, der als der Herr auf dieser Erde lebte, der täglich bei ihm war, über 3 Jahre, sogar heißt es, er lag an der Brust des Herrn. Und er schreibt einen Brief und wiederholt dort, Gott ist Liebe. Alles, was Gott macht, hat einen Ursprung in Liebe. Und hat alles zusammengefasst und führt alles aus und hat alles geplant in seinem Geliebten. So die Liebe Gottes ist etwas ganz Besonderes. Und wenn wir von der Liebe Gottes sprechen, dann möchten wir auch hineinschauen in das Herz Gottes und sehen, was dort in diesem Herz voller Liebe für einen Plan entworfen wurde. Und wie er diesen Plan und mit wem er diesen Plan ausführt. Er hat dort alles schon in einen Plan gefasst. Und eines Tages hat er diesen Plan den Menschen offenbart. Eigentlich, wenn du das mal hörst, dass Gott schon von Ewigkeit her was geplant hat und dein Name war dort schon in diesem Plan eingeschrieben, enthalten. Eines Tages wird es dir offenbar, wofür du hier auf dieser Erde lebst, was deine Bestimmung ist. Wie wirst du regieren? Du hörst, jemand verrät dir. Irgendwo ist ein großes Erbe für dich bereitet. Vor allem hörst du das. Du wirst kaum glauben, mir ein großes Erbe bereitet? Ich bin auf einmal reich geworden? Ich besitze etwas? Es wird keinen von uns so kalt lassen. Aber Gottes Vorsatz, wenn er ihn dir offenbart Und jedem Einzelnen von uns, die wir hier sind, will Gott ihn so klar offenbaren. Wir sollten entweder springen oder erschrecken. Ja, als der Johannes, der den Herrn so liebte, dem Herrn begegnet ist, in Offenbarung 1, da war er auch erstmal ein bisschen erschrocken. Aber dann sagt er, dem, der uns liebt. Dem, der uns liebt. Vers 5. Und uns von unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut. Das ist schon wunderbar, was der Herr getan hat, wie ein Bruder schon gesagt hat. Aber es geht weiter. Wir sind ja schon so geliebt, geliebte Erlöste durch unseren Glauben. Es geht weiter. Er hat uns zu einem Königreich gemacht, zu Priestern, unserem Gott und Vater, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich möchte jetzt ein bisschen mal hindurchgehen durch die Gliederung. Aber nur relativ schnell. Es heißt hier in Vers 4, dass er uns in ihm vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Man muss es mal so lesen. Er hat mich erwählt vor Grundlegung der Welt. Oder ein bisschen bescheidener, ich sage mal, er hat meinen Bruder erwählt vor Grundlegung der Welt. Wenn das der Herr direkt zu dir sagt und sind zwei Brüder versammelt, wie würdest du reagieren? Du hörst das. Wie hat Petrus reagiert, als der Herr was vom Johannes gesagt hat? Du willst wahrscheinlich sofort sagen, Herr, was ist mit mir? Du hast den erwählt? Wenn der Herr direkt zu dir spricht, du bist erwählt. Oder deine Frau ist erwählt. Was ist mit mir? Es hängt davon ab, wie tief das Wort eindringt in dein Herz. Wir sind von dem Höchsten, Mächtigen, Herrlichen, Schöpfer des Universums, der alles gemacht hat, sind wir erwählt. Vor Grundlegung der Welt. Wenn er dich erwählt hat vor Grundlegung der Welt und die Welt gibt es noch gar nicht, dann muss er die Welt um deinetwillen den Grund legen. Das ist doch eine Sache. Aber es steht auch hier geschrieben, er hat uns in ihm, in Christus, vor Grundlegung der Welt erwählt, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Legen wir das Augenmerk auf, vor ihm in Liebe. Das heißt, was Gott gemacht hat, sogar die Welt, zeigt schon eine Handschrift der Liebe. Und was er vorhat mit den Erwählten, das ist, wer kann das in Worte fassen? Das muss die Fülle der Liebe Gottes sein. Gell? In Vers 5 heißt es, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft. Zur Sohnschaft. Durch Jesus Christus zu sich selbst. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wofür? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Jeder Satz ist hier so kostbar und so ein Genuss und so groß und herrlich. Aber wir wollen weitergehen, nur anregen. Aber wir müssen sehen hier, der Ursprung seines ganzen Planens und Handelns unseres Gottes ist seine Natur der Liebe. Das muss uns durch die ganze Bibel begleiten, diese Vorstellung. Das Wort Gottes, das er den Menschen gibt, kommt aus der gleichen Quelle, vom Gott der Liebe. Um einen Plan zu erfüllen und uns wissen zu lassen, wie dieser Plan aussieht, wie er ausgeführt wird, wer ihn ausführt und wie er herrlich am Schluss in Vollendung offenbart wird. Herr Jesus, in Vers 11, Vers 18, Vers 8 und Vers 9. Vers 9, indem er uns wissen ließ, das Geheimnis seines Willens. Das Geheimnis seines Willens. Und er spricht vorher von der Gnade, die überströmt in aller Weisheit in uns hinein. Das heißt, er lässt uns nicht nur wissen, etwas geschieht mit uns in diesem Plan. Wenn etwas von Gott in uns hineinströmt, das ist was Bedeutungsvolleres, als wenn du einen Schluck Wasser trinkst. Da strömt auch was in dich hinein. Aber das ist vergänglich. Aber wenn Gott etwas hineinströmen lässt in uns, das ist was für die Ewigkeit. Wisst ihr, es gab jemand auf dieser Erde, der wurde verglichen. Oder jemand hat Salomos Weisheit herangezogen. Den, der 1005 Lieder geschrieben hat. Ich glaube, 3000 Sprüche gemacht hat. Dass die ganze Welt gestaunt hat, was er geschrieben hat. Was er gewusst hat. Sagt jemand, hier ist viel mehr wie Salomo. Und wir leben in der Zeit, wo Gottes Weisheit hineinströmt als Gnade in uns Menschen. Viel mehr. O Herr, dieses Geheimnis für eine Ökonomie der Fülle der Zeiten. Eine Ökonomie der Fülle der Zeiten. Das heißt, alle Zeiten, die Fülle aller Zeiten hat mit uns zu tun. Wir sind das direkte Ziel von Gottes Vorsatz. Der Fokus von Gottes Vorsatz. Ökonomie, was heißt Ökonomie? Haushalterschaft heißt es so anders. Verwaltung. Anordnung. Haushaltsanordnung. Eigentlich alle Dinge, die nötig sind und alle Mittel, die nötig sind, um ein Ziel zu erreichen. Das ist die ganze Ökonomie. Das ist alles drin, was Gott vorbereitet hat, um dieses Ziel zu erfüllen. Alle Dinge werden verwaltet in dieser Ökonomie für ein Ziel hin. In dem Christus als dem Haupt alle Dinge zusammenzufassen. Das ist schon großartig. In dem Geliebten als dem Haupt. Und Geschwister, dieses Haupt über alles ist der Gemeinde gegeben. Dieser Name über alle Namen, dieser Christus, der ist der Gemeinde gegeben als Haupt über alles. Epheser 1,22. Und dort gibt es eine weitere Offenbarung. Diese Gemeinde ist sein Leib. Welche sein Leib ist. Die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Wisst ihr, was der Herr, als er auf die Erde kam, warum er auf die Erde kam? Warum er mit einem Leib, einem menschlichen Leib auf diese Erde kam? Ist nicht schwierig. Hebräer 10 steht es geschrieben. Dort spricht er nicht von der Erlösung, aber das gehört dazu. Aber das ist nicht alles. Es heißt dort, Hebräer 10, Vers 5, darum spricht er bei seinem Kommen in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen Gott zu tun. Der Herr hat sein Leib eingesetzt, um damit Gottes Willen zu tun. Wenn du jetzt hörst, dass dieser Christus, nachdem er die Erlösung vollbracht hat, aufgefahren ist, sie auf den Thron gesetzt hat und dann zum Haupt über alles der Gemeinde gegeben wurde, welche sein Leib ist, wozu ist dann der Leib da? Den Willen Gottes auf diese Erde zu tun. Und wer regiert, wer steuert diesen Leib? Das Haupt, natürlich. Wer bestimmt, was dein Leib tut? Das Haupt. Gehen wir mal weiter jetzt zum Punkt B. Gott offenbart sich Menschen, die ihn lieben. Gott offenbart sich nicht jedem Menschen, aber denen, die ihn lieben. Ein gutes Beispiel ist Daniel. Der Vers steht hier, Daniel 9, 23. Aber ich möchte einen anderen Vers mal lesen. Johannes 14, Vers 31. Ich habe gesucht, wo gibt es denn so einen Vers, der ganz klar sagt, dass der Herr Jesus auf dieser Erde war. Sie sagte, ich liebe meinen Vater. Da heißt es hier, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so tue. Das heißt, ein ganzer Wandel war ein Zeugnis. Ich liebe meinen Vater. Was ist unser Zeugnis heute? Was ist das wahre Zeugnis, wenn wir unseren Vater lieben und unser Leben dieses bezeugt? Nicht nur unsere Worte, auch unser Leben bezeugt, wir lieben unseren Vater. Und er sagte, die Liebe, die Vater, du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie genauso lieben und leben können. Und das hatte Johannes geschrieben, der an der Brust des Herrn lag, um seine inneren Geheimnisse zu erforschen. Sagen wir mal so, was in seinem Herzen wirklich war. Gell? In Jakobus gibt es drei Verse, die uns nicht so bekannt sind. Ich möchte sie mal lesen. Jakobus 1, Vers 12 steht auch in der Gliederung. Da heißt es, glückselig ist der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche er denen versprochen hat, die ihn lieben. Nimmst du dieses Versprechen persönlich für dich? Wie oft hast du schon gesagt, ich liebe dich, Herr? Dann gehört dir das Versprechen. Denke daran, das ist etwas, was du nie vergessen kannst. Die Krone des Lebens. Das ist doch was. Gott hält seine Versprechen. Natürlich, du kannst auch sagen, klingt ganz gut, steht geschrieben, aber betrifft mich nicht. Wen soll es denn sonst betreffen? Wenn ich sage, Herr, ich liebe dich, dann meine ich das doch so. Auch wenn Prüfungen kommen, lieben wir doch den Herrn immer noch. Das haben wir doch schon erfahren. Also lieben wir den Herrn. Also gehört das Versprechen uns. Herr, wir loben dich. Wir danken dir für die Krone. Krone des Lebens. Denen, die ihn lieben. Das zeigt aber auch, dass Leben und Liebe, ich würde sagen, identisch sind. Liebe kannst du nicht vom Leben trennen. Gott ist Liebe. Gott ist das Leben. Das ewige Leben. Der sagt, ich bin das Leben. Er war die Liebe Gottes, die die Menschen gesehen haben. Oh Herr, noch ein Vers, Jakobus 2, Vers 5. Hört zu, meine geliebten Brüder, hört gut zu. Hat Gott nicht die Armen der Welt erwählt, reich im Glauben zu sein und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Also ist es gut, die Liebe festzuhalten. Es geht um eine Krone und es geht um ein Reich. Stellt euch mal vor, eines Tages hat jeder von uns eine Krone und uns gehört allen ein Reich. Das ist nicht für jeden Menschen, denen, die ihn lieben. Deswegen ist es tragisch, wenn der Herr zu einer Gemeinde sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Das ist tragisch. Noch ein Vers von Jakobus. Jakobus war der Bruder des Herrn. Er sagt weiter in Vers 8, wenn ihr in der Tat das königliche Gesetz erfüllt, nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. Jetzt gehen wir gleich weiter zu Punkt C. Wir müssen ein bisschen überspringen und schneller gehen. Nur so ein paar Punkte, das greife ich heraus. Aber Gott wird nicht zurückhalten, wenn wir ihm oft sagen, Herr, wir lieben dich. Er wird uns alles wissen lassen. Auch das Zukünftige, heißt es, wird er uns wissen lassen durch den Geist. Wenn er im Geist uns Offenbarung gibt über die vergangene Ewigkeit, er gibt uns auch sicherlich Offenbarung über das Zukünftige und über das, was direkt vor uns liegt, über sein Kommen. Er wird uns bestimmt nicht unwissend lassen und ganz wach machen und wach halten. Ist die Liebe hält wach? Oder nicht? Du denkst Tag und Nacht. Gott und sein Volk, was uns die Schrift zeigt, von 1. Mose bis zum Schluss, da besteht eine Liebesbeziehung. Und es muss doch so sein. Gott ist Liebe. Und der Mensch in seinem Bilde, nach seiner Gleichheit geschaffen, als ein Gefäß, das er füllen möchte. Das Größte, was Gott zufriedenstellt, wird sein, wenn das Gefäß voller Liebe ist, die ihm entgegengebracht wird. Denn als er Adam und Eva geschaffen hat, ein Ehepaar. Und Adam ist doch ein Bild auf Christus, sagt Römer 5. Und wenn Eva aus ihm gebaut wurde, aus seinem Leib genommen wurde, und der Herr heute das Haupt eines Leibes ist, der Gemeinde, dann muss doch Eva ein Bild sein für die Gemeinde, als Braut. Christus und die Gemeinde. Adam und Eva, ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Das sagt Epheser 5. Und das Schluss vom Buch der Offenbarung, da sehen wir auch ein Ehepaar. Eine Stadt. Eine geschmückte Braut. Und ein Hochzeitsfest. Das hat Gott schon lange geplant. Und wenn wir heute vom Aufbau der Gemeinde sprechen, vom Aufbau des Hauses Gottes, vom Aufbau seines Leibes, vom Aufbau seiner Braut, dann ist es dieses große, herrliche Werk, was vom Anfang bis Ende offenbart wird. Und es gibt kein Werk daneben, was irgendwie größer ist. Kein Parallelwerk von Gott. Es ist das Werk. Einmal offenbart. Es gibt keine weitere, höhere Offenbarung. Sie wird höchstens klarer. Aber sie hält sich immer an das Wort. Und darauf ist unser Glaube gegründet. Und der Glaube zusammen mit der Liebe bringt all das ins Dasein. Kommen wir gleich noch drauf. Gott und sein Volk ist eine Liebesbeziehung. Jetzt lesen wir mal einen Vers. Jesaja 54, Vers 5. Da heißt es, der dich gemacht hat, ist dein Mann. Der dich gemacht hat. Du weißt ja, wer dich gemacht hat. Er ist dein Mann. Wer bist dann du? Jeremia 2, Vers 2. Denke an die Liebe deiner Brautzeit, sagt der Herr. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als er diese Liebe bitterlich vermisst hat unter seinem Volk. In Hosea, okay, da gibt es ja schöne Verse in Hosea. Aber ich wollte einen Vers lesen, wo der Herr sich beklagt über seine Braut, die seine Braut sein sollte, aber die untreu geworden war. Wenn man das Buch Hosea liest, ist er wie eine Liebesgeschichte, aber mit sehr negativ geschrieben. Weil das Volk so untreu war und der Herr war so im Herzen. Ja, ein eifersüchtiger Gott, der sieht sein Volk so untreu und hat ständig andere Beziehungen, andere Lieben. Und mich wollen sie gar nicht. Höchstens mit dem Mund, sie sagen, ein paar nette Worte vielleicht, aber sie machen, was sie wollen. Aber auch das zeigt, Gott ist ein liebender, eifersüchtiger Gott. Auch die negativen Beispiele zeigen das, wie Gott wirklich ist. Natürlich, er wird all das richten. Aber das ist jetzt ein anderes Kapitel. Aber ich erwähne es auch. Gott ist ja nicht nur Liebe, er ist auch ein gerechter Gott. Und es gibt eine Stelle, einen Vers, da heißt es in Sprüche 16, Gott liebt die Gerechten. Oder Gott liebt Gerechtigkeit. Wenn wir erkennen, dass wir abgewichen sind oder den Herrn betrübt haben, und es kommt doch bei jedem vor, dann scheint der Herr. Und wir können es bekennen und Buße tun und reinigen und kommen sofort wieder in die Gemeinschaft hinein mit unserem Geliebten und mit unserer geliebten Gemeinde, unseren geliebten Geschwistern. 1. Johannes 1. Kommt sicher noch später in Gemeinschaften. Aber Gott hat immer einen Weg, uns zurückzubringen in diese Liebesbeziehung, wenn wir nur wollen. Und wenn wir ehrlich sind, wir brauchen nicht perfekt sein. Und die Liebe ist eine wachsende Liebe. Sie ist nicht gleich in jeder Kammer meines Herzens. Aber sie wächst. So kann er so sagen, ich habe nicht die Liebe. In jedes Herz ist die Liebe schon ausgegossen durch den Heiligen Geist. Lobt den Herrn. Und sie wird zu einer Frucht hervorwachsen. Die Liebe wird auch geprüft. Es ist leicht zu sagen, ich liebe dich. Menschen sagen zueinander, ich liebe dich. Du kannst auch dem Herrn sagen, ich liebe dich. Aber ihr müsst dem Herrn auch erlauben, zu prüfen. Ob es nur Worte sind. Ob es gar geheuchelt ist. Was, wenn du sagst, du liebst den Herrn und liebst den Bruder nicht? Dann wird der Herr, wird er schon mal prüfen wollen. Liebst du mich wirklich? Wie sieht es mit deiner Beziehung aus? Zu deinem Bruder, zu deiner Schwester. Auch das sagt Johannes sehr klar. Und es gibt ein Beispiel in der Bibel, wo die Liebe geprüft wurde. Eigentlich würde ich sagen, das war die erste Amtshandlung vom Salomo. Er betet doch um Weisheit, um dieses große Volk zu regieren. Und dann kommen zwei Frauen zu ihm, die beide ein Kind geboren hatten, zur gleichen Zeit. Bei der einen Frau, sie erstickt das Kind des Nachts und nimmt das Kind der anderen Frau als ihr Kind und legt das tote Kind der anderen Frau in den Arm. Dann kommen beide zu Salomo. Und jeder sagt, das ist mein Kind, das lebt. Aber nur einer war die wahre Mutter. Dann sagte Salomo, okay, bring das Kind her und bring dein Schwert her und dann teilen wir doch das Kind. Und jeder kriegt eine Hälfte. Ersten Könige 3, Vers 16, wer es mal nachlesen möchte. Ersten Könige 3, Vers 16 folgend. Und dann sagt auch die Frau, eine Frau sagt dann, nein, nein, lass das Kind leben, gib es dieser Frau. Und die andere sagte, gar nichts, es war egal, ob das Kind geteilt wird. Ist doch klar, wer die wahre Mutter war. Ist doch klar, wo die wahre, echte Liebe war. Der Herr prüft auch unsere Liebe. Ob sie echt ist. Bist du wirklich für meine Gemeinde? Für die Heiligen, wie du es sagst? Bist du es mit ganzem Herzen? Bist du aus meiner Liebe heraus für die Heiligen. Wisst ihr, was der Herr sagt? Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt. Für wen? Lesen wir mal Johannes 15. Johannes 15. Vers 13. Da heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Und Johannes sagt ganz ähnlich, 1. Johannes 3, Vers 16, da sagt er, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass jener um unseretwillen sein Leben gelassen hat. Und wir sollen unser Leben um der Brüder willen lassen. Unser Seelenleben um der Brüder willen lassen. Wie der Herr. Er hat uns ja ein Beispiel gegeben. Und wenn man jetzt mal Johannes 15 liest, was uns sehr vertraut ist, zum Beispiel der Vers, bleibt in mir und ich in euch. Dann sagt der Herr, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann sagt er weiter, ich überspringe jetzt, wenn ihr in mir bleibt, Vers 7, und meine Worte in euch bleiben. Und dann spricht er wieder von der Frucht. Und dann kommt Vers 9, so wie mich der Vater geliebt hat. Irgendwie, jetzt kommt er vom Leben, das aus ihm kommt, zu uns kommt, auf einmal kommt er zur Liebe. Und spricht es in den weiteren Versen fast nur noch von der Liebe. Sagt auf einmal, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe, Vers 13, als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Vers 17, dies gebiete ich euch, damit ihr einander liebt. Also wenn du ihnen bleibst, dann nicht nur für deinen Zustrom, für deine Versorgung, sondern damit du lieben kannst, wie er liebt. Das ist das herrliche Ziel. Den Herrn. Gott will geliebt werden. Aus deinem ganzen Herzen, aus deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Denken, deinem ganzen Willen, deiner ganzen Kraft. Und der Nächste will genauso geliebt werden. Ja, ist die gleiche Liebe. Weil Gott jeden von uns schon so geliebt hat. Weil der Herr sich hingegeben hat für jeden schon. Und die Liebe hineingeströmt ist in unsere Herzen. Und wenn immer wir in ihm bleiben, kommt auch der in diesem Zustrom ist auch die Liebe Gottes. Die so liebt, wie er liebt. Aber getrennt von ihm kannst du gar nichts tun. Kannst du niemals deinen Nächsten lieben. Das hört spätestens dann auf, wenn er dich dreimal beleidigt hat. Vorbei. Der Herr wurde gekreuzigt, geschlagen, verspottet, gegeißelt, missverstanden, beleidigt, alles Mögliche hat er erlitten. Und ist immer noch ans Kreuz gegangen, um für alle zu sterben. Um aus Feinden Geliebte zu machen. Liebende zu machen. So ist unser Herr. Oh Herr, das Kennzeichen, also der praktische Aufbau der Gemeinde, das ist ein Aufbau in der Liebe. Geht gar nicht anders. Liebe baut auf. Erkenntnis bläht auf. Das sind Worte wie Luft. Ohne die Liebe. Also die Gemeinde, der Aufbau der Gemeinde ist ein Werk der Liebe Gottes. Ein Meisterwerk. das Kennzeichen jeder Gemeinde. Da habe ich zwei Dinge herausgenommen, die man überall sieht. Gnade und Friede. Jeder Brief an eine Gemeinde, jede Begrüßung beginnt mit Gnade und Friede. Und zwar von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede euch. Das zieht sich durch vom zweiten Timotheusbrief. Überall steht es drin. Gnade und Friede euch von Gott. Der Gott aller Gnade, der Gott des Friedens, all das ist für uns Menschen. Gnade für unser Herz, Friede für unser Herz, die ganze Fülle der Gnade, der ganze Friede Gottes, höher als alle Vernunft, er ist für uns. Ein Volk des Friedens auf dieser Erde, ein Reich des Friedens, das Gemeindeleben. Das heißt, der Friede muss so wichtig sein. Und dieser Friede, im Thessalonischer Brief, er wird vermehrt. Im zweiten Brief hat gesehen, ich sehe bei euch, nehmt Friede und Gnade zu, ihr verändert euch. Aber dann sagt er eine Sache noch, in 1. Thessalonicher 5. Er sagt, das lesen wir vor. Wir aber, die wir des Tages sind, wollen nüchtern sein. Da spricht er die Zeit an von dem Wiederkommen des Herrn. Und sagt er, wir wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung der Errettung. Jetzt bin ich zum zweiten Punkt schon gesprungen. Glauben und Liebe. Auch das findet man fast in jedem Brief. Glauben und Liebe. Das muss bewahrt werden, bis der Herr kommt. Amen. Stell dir mal vor, der Herr kommt auf diese Erde und er findet hier keine Liebe. Das geht nicht. Sein ganzer Vorsatz zielt darauf, Menschen mit seinem Leben, seiner Liebe zu füllen und eine Braut zu haben, die ihn liebt. Deswegen müssen wir den Glauben und die Liebe bewahren. Glaube kommt von Gott. Glaube kommt aus dem Geist. Die Liebe kommt aus dem Geist. Gnade ist mit dem Geist. Alles gibt uns Gott sehr, sehr praktisch, sehr subjektiv, sehr wirklich. In einer unruhigen, lieblosen, harten, verdorbenen, gottlosen Welt hat er Menschen herausgerufen, die ein weiches Herz haben, voller Wärme, voller Liebe zu Gott, zueinander, einen Umgang haben, der heilig ist, weil Gott heilig ist, eine Menschlichkeit, die so fein, so rein ist. All das bringt er hervor. Das ist ein herrliches Werk. Durch den Glauben arbeiten wir mit und verwirklichen wir mit das Werk. Glaube, der durch die Liebe wirkt. Das muss bewahrt werden bis zum Ende. Und das ist auf der anderen Seite genau die Zielrichtung, die der Feind zerstören will und angreift. Die den Glauben angreift. Haben nicht alle schon mal Zweifel erlebt? Durch schwierige Situationen hindurch? Entmutigt waren, verzagt waren, gezweifelt haben. Wir brauchen den Brustpanzer für den Glauben und für die Liebe. Hat Gott uns gegeben, bereitgestellt, anzuziehen, damit nur dein Glaube keinen Schaden leidet und deine Liebe nicht abkühlt. Gnade und Friede, Glaube und Liebe. Gnade soll überströmen mit Glauben und Liebe. Diesen Vers lesen wir noch. 1. Timotheus 1, Vers 14. Als fasst der Paulus dieses Wesentliche noch einmal zusammen, dass wir nur darauf achten, es nicht angreifen lassen, diesen Glauben, diese Liebe. 1. Timotheus 1, Vers 14. Und die Gnade unseres Herrn war überströmend mit Glauben und Liebe in Christus Jesus. Amen. Lesen wir zum Schluss noch 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Zum Punkt. Die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen. Fortan, Vers 7 und 8, ja. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, mit welcher der Herr, der gerechte Richter, mich belohnen wird an jenem Tag. Nicht allein aber mich, sondern auch alle, die sein Erscheinen lieben. Amen. Ja, lobt den Herrn. Wir müssen mehr und mehr das Kommen des Herrn im Fokus haben. Und was es dann gilt, festzuhalten. Und wie wir uns bewahren können vor allen listigen Angriffen und allen systematischen Angriffen des Widersachers. Wir sind gerüstet. Wir haben die Offenbarung. Wir haben den Glauben. Wir haben die Liebe. Wir empfangen die Gnade. Wir haben Zugang zur Fülle der Gnade. Wir sind Söhne Gottes und als solche Friedensstifter. Jagen dem Frieden nach. Jagen der Heiligung nach. Der Herr ist mit uns. Lob den Herrn. Wer hat noch Zweifel, dass sein ewiger Vorsatz mit uns erfüllt wird? In unserer Zeit. Sagen wir noch genauer, in unseren Tagen. Lobe den Herrn.